Herzlich willkommen bei Linked Up, der Podcast rund um Social Selling auf LinkedIn und einem entspannten Business Mindset. Ich bin dein Host, Ann-Christine Baltrusch, und du darfst mich sehr gern auch AC nennen. Und ich würde sagen, let's go. Herzlich willkommen zurück zur tatsächlich letzten Folge Linked Up in der jetzigen Staffel. Und ich habe heute einen ganz besonderen Gast dabei, nämlich the one and only Robert Heinecke. Und Robert, ich glaube, die den Podcast hören, kennen dich wahrscheinlich. Robert und ich machen zusammen den Laden Leaders Media. Robert hat das ganze Ding gegründet, ich schon seit Ewigkeiten mit dabei. Wer das Ganze sich genauer nochmal anhören können möchten, warum wir hier zusammen sitzen, die können zurückgehen zu unserer letzten Podcast-Folge, die wir zusammen aufgenommen haben in Staffel 1. Und Robert, weißt du eigentlich, dass das echt fast genau ein Jahr her ist? Also die Folge ist letztes Jahr am 9.3. online gegangen und wir haben irgendwie am 2.3. aufgenommen. Also wirklich fast genau ein Jahr. Und wir sind ganz schön viel älter geworden.
Was in einem Jahr passiert ist, wirklich. Die grauen Haare, die gehen langsam los, ey.
Ja. Langsam. Also ich habe das Bild gesehen von dieser Aufnahme in Riverside hier und wir sahen ein bisschen frischer aus, muss ich schon sagen. Shit,
ein Jahr, was nicht spurlos an einem vorbeigegangen ist.
Ja. Oh, das Verrückte war, ich glaube, ich hatte fast den gleichen Pullover an. Also irgendwie, da hat sie irgendwie nicht viel getan.
Ich will gar nicht reingucken. Ah, die Gefahr, dass ich das gleiche Hemd anhatte, ist auch recht wahrscheinlich. Ja, mal gucken.
Also vielleicht so styletechnisch sind wir da nicht ganz vorne mit dabei, aber es reicht, ne? Es reicht, da wurden wir noch nicht drauf angesprochen. Aber du hast schon gesagt, in einem Jahr ist extrem viel passiert und ich würde gerne in dieser Folge darauf eingehen. Und ich glaube, letztes Mal haben wir viel drüber gesprochen, auch über unsere persönliche Story, Kennenlernen, Zusammenarbeiten etc. Heute habe ich auch richtig Lust, auch nochmal in die Geschäftsmodellseite irgendwie einzutauchen. Was hat sich da verändert? Große Learnings auch von uns. Ich würde tatsächlich gerne auch später nochmal drüber sprechen, auch wie man mit zwei Leuten, also wir kümmern uns ja hauptverantwortlich zu zweit um das Unternehmen, wie das gut funktioniert, wie das nicht gut funktioniert, auch vor allem im Kontext von Remote Work und auch ein bisschen persönlich, weil ich glaube, alle, die auch die erste Folge des Podcasts gehört haben, wissen, dass ich in einem ziemlich spannenden Prozess letztes Jahr war und du auch ein maßgeblicher Punkt war, mich da wieder rauszuholen, um das freundlich zu sagen. Aber Podcast startet. Robert, bist du bereit?
Bin bereit.
Drumroll. Drei Fragen. Ja. Oh. Robert hat mich natürlich hier gebeten vorher. Ann-Christine, nicht zu privat hier, pass auf. Jetzt habe ich hier so eine Liste an Themen, die ich hier nicht ansprechen darf. Aber ein bisschen was will ich schon aus dir rauskitzeln, Robert. Also
auf jeden ready? Fall. Ja. Für alle Schandtaten zu haben, ja.
Wunderbar. Erste Frage. Wofür hast du früher am liebsten dein Taschengeld ausgegeben?
Pokémon-Karten. Ich glaube auch die längste Zeit. Danach so Computerspiele oder so, da brauchte man das irgendwie nicht mehr viel. Und dann war es, glaube ich, feiern gehen. Ja, aber ich glaube, so bewusst richtig Geld ausgegeben. Ja, und Süßigkeiten. Oh ja, ja, ja.
Die zwei Pokémon-Karten
und Süßigkeiten. Boah, wir hatten so einen Laden bei der Schule, ey. Und irgendwann hat uns die Dame so vertraut, dass sie nicht mehr nachgeguckt hat in die Tüte, was wir uns genommen haben. Kumpel hat das so schamlos ausgenutzt. Wir haben immer das Zehnfache genommen oder so. Ich war dann
ein Kumpel, genau. Ne?
Ja, genau. Ein Freund von mir, ja.
Was war da deine Lieblingskindheitssüßigkeit?
Ich glaube, diese roten, dünnen Schlangen, die waren ja so ganz flache. Ja, Es ist auch wirklich, umso mehr man das versteht, wie gefährlich eigentlich Zucker ist, ne? Das ist ja wirklich Drogenhändler gewesen. Ja, ich glaube, jeden Tag war ich da, bestimmt 2-3 Mal pro Tag, haben mir da diese Schlangen gezogen. Ja, ganz gefährlich. Center Shock.
Ich merke das auch. Noch. Ja. Oh, Center Shocks, die waren so geil. Aber ich mochte auch gerne diese sauren, diese dünnen, mit diesem sauren Zucker da irgendwie drauf. Aber ich merke das auch mit der Zucker-Addiction. Hier um die Ecke ist ja dieses Erste-Liebe-Café. Und das ist wirklich, glaube ich, eins der wenigen Cafés, die noch so ein Stück Brownie mitgeben. Dieser Brownie ist super. Du glaubst gar nicht, wie extrem oft ich jetzt bei diesem Café in letzter Zeit war für einen Kaffee. Oh, eigentlich aber für den Brownie. Also, das macht schon richtig süchtig. Bei mir war es mit dem Taschengeld, wir waren immer zu fünf Mädels und wir haben alle irgendwie kaum Taschengeld bekommen und wir haben uns freitags immer getroffen und wir sind in einen Café gegangen und damit man in einem Café sitzen darf, muss man ja was bestellen. Und dann haben wir immer zu fünft uns einen Tee bestellt, einen
für 1,50 €.
Boah, die haben euch geliebt wahrscheinlich, ey. Ja. Wie alt wart ihr da? So 21.
Ja. Boah, also würde ich sagen, so 14 bis 16 waren wir da bestimmt schon.
Ey, aber naja. Die werden euch geliebt haben,
ey. Ey, aber wirklich, ich weiß auch nicht, ich glaube aber, das lag auch daran, als wir dann so 14, 15 waren, der Kellner da war höchstens 17. Ich glaube, der fand uns auch ganz cute. Ja. Wir haben immer richtig viel Kekse bekommen. Also vielleicht hat das irgendwie noch funktioniert.
Da hat sich der Tee gelohnt, ja.
Ja, so, nächste Frage. Was sind die größten Nachteile vom Arbeiten in Spanien?
Das ist schwierig.
Der Stromausfall.
Ich muss sagen, so, ey, das ist wirklich schwierig zu beantworten. Nachteile. Also ich merke sozusagen, soziale Interaktion fehlt einem doch schon, ne, zu anderen Leuten. Also man ist irgendwie hier so in seiner, ja, ich weiß nicht, ob man das so Rentnerblase nennen kann, aber das kann man so nennen. Jeden Tag kriege ich gefühlt hohen Puls, weil irgendein Opa vor mir im Auto ist und mit 10 durch die Stadt fährt. Und keine Ahnung, mit den Jungs zum Beispiel habe ich mich ja regelmäßig getroffen und so, und das fehlt schon irgendwie. Also man hat das Gefühl, ein bisschen abseits vom Schuss zu sein, ne? Auch immer wieder sehe ich Leute, die sich in irgendwelchen Masterminds jetzt gerade irgendwie, keine Ahnung, in Grönland oder so waren oder auf Island waren, und ich so, Mann, wie habe ich das schon wieder verpasst, ne? Und irgendein Event in Hamburg ist und das irgendwie ein Nachteil, wenn man dann ja nicht mal eben irgendwie in den Flieger steigt. Aber ansonsten, glaube ich, habe ich insgesamt unabhängig von Spanien, glaube ich, sehr erkannt, wie ich am besten arbeite, ne? Also wirklich irgendwie im stillen Kämmerlein. Ich frage mich bis heute, wie ich im Büro jemals überlebt habe. Und dann in meiner Beraterzeit irgendwie, dass ich ja super viel gereist bin. Da war ich jeden Tag irgendwie woanders, in einer anderen Stadt. Frage mich, wie ich überhaupt irgendwas geschafft habe, ne? Selbst heute denke ich noch irgendwie, wie kriege ich das alles unter? Ja, aber ich glaube, das findet man über die Zeit über sich selbst raus, ne?
Finde ich voll spannend, weil da würde ich tatsächlich sagen, dass bei mir das Gegenteil. Also ich habe da jetzt auch gerade einen Post so geschrieben, der die Woche online geht, dass ich das richtig brauche, auch mit anderen zu arbeiten. Und dass ich wirklich auch diese Erkenntnis brauche, um mir dieses Arbeitsumfeld zu schaffen. Also, dass ich mal einen Tag alleine im Büro sitze, ist total selten, weil ich eigentlich fast jeden Tag mit Freunden verabredet bin zum Arbeiten.
Ich glaube auch, dass das was super Individuelles ist, ne? Ich glaube, es gibt wirklich zwei Lager. Ich glaube, das muss man über sich selbst rausfinden. Ich glaube, es gibt bloß viele Leute, die in Büros sitzen und lieber alleine arbeiten könnten, aber sie wissen es gar nicht. Und es gibt, glaube ich, Leute, keine Ahnung, Flo zum Beispiel an dieser Stelle, Grüße, hat gemerkt, dass so alleine zu Hause sitzen ihn auch nicht happy macht, ne? Und er auch lieber mit Leuten irgendwo sitzen würde, ne? Ich glaube, das muss man echt ausprobieren und gucken, was für einen funktioniert, ne?
Ja, oder irgendwo auch die Mischung finden. Also ich liebe auch die Tage alleine. Ich liebe mal einen halben Tag im Café sitzen. Ich liebe die Tage mit Freunden, wirklich so Deep Work, Co-Work machen, wo man sich accountable hält, dass man auch einfach mal durchzieht. Aber ich glaube, dieses immer in einem Modus bleiben, das ist nicht sowas für mich. Da warst du schon immer eher so der Typ, der so eine Sache braucht und die dann aber auch für einen recht langen Zeitraum irgendwie durchzieht. Und dann musst du wieder die andere neue Sache finden, die du dann rechtzeitig durchziehst. Und für mich ist es immer diese ganze Abwechslung in den Themen.
Du meinst, als ich allen erklärt habe, dass wir jetzt Anzug tragen im Büro und ich das 3 Monate durchgezogen habe. Da gab's schon wieder.
Jetzt bin ich froh, wenn du eine Hose anhast, nein.
Ja, Marian kennt mich da mittlerweile. Ich meine, ich habe jetzt ja so eine kleine Challenge gestartet, dass ich 30 Tage mich Carnivore ernähre. Und Marian trockene Antwort bei WhatsApp war nur: Und Robert, welche Netflix-Doku hast du jetzt gesehen? Und ich so, scheiße, erwischt.
Du bist da aber.
Ich lass mich schnell für was begeistern, ey. Ich bin da, ey, offen.
Ja. Ja. Und es gibt dann aber also so ein paar Sachen, die bleiben ja dann auch kleben. Und das ist auch gut. Und der Rest, der hält dich einfach aktiv, ne? Aber ich hatte, also früher habe ich das auch viel gemacht, aber ich würde sagen, da bin ich ein bisschen ruhiger geworden, ne? Das Alter nagt dann doch an mir. Oder die Frage.
Ich glaube, das ist wirklich, ich glaube, ich thrive in neuen Sachen ausprobieren. Und wie du sagst, eine Handvoll von Sachen bleiben dann immer übrig, ne? Aber ich denke mir immer, hätte ich es nicht probiert, dann wäre das nicht übrig geblieben. Ich weiß noch, als ich das erste Mal Tennis spielen war, dachte ich mir so, was eine geile Sportart. Stell mal vor, ich hätte das nie ausprobiert, ne? Hätte ich das nie entdeckt, ja.
Stell dir mal vor, hättest nur noch Tennis gespielt, hättest das richtig durchgezogen, wer weiß, wer du jetzt
wärst. Ja, das schaffe ich dann immer nicht. Ja, das schaffe ich immer nicht. Dann ist so mega hyped und dann ist es irgendwie nach 3 Monaten wieder weg. Ja, dann bleibt das nicht. Ja.
Ah, jetzt bin ich aber, ich glaube, ich tausche meine letzte Frage. Jetzt finde ich nämlich eigentlich viel spannender. Was war die spannendste oder bescheuertste Challenge, die du je gemacht hast, die dir sozusagen am meisten im Gedächtnis geblieben ist?
Auf jeden Fall diese David Goggins Challenge. Das muss man wirklich sagen. Also man muss wirklich so richtig, ja, bei meinem Junggesellenabschied in Vegas so in ein Flugzeug zu steigen, in so ein Stunt-Flugzeug, das konnte ich nicht wirklich beeinflussen. Ich weiß nicht, es war spannend. Man ist gedanklich nochmal woanders hingekommen, weil man irgendwie, also ich habe irgendwie so getan, ich bin okay damit, wenn ich jetzt sterbe. Ja, also es war wirklich so eine Angst hatte ich. Ja. Aber trotzdem war man noch irgendwie in den Händen von jemandem und der hat irgendwie, man war so, ja, der will hoffentlich auch nicht sterben, bis er dann irgendwie in der Luft sich verschluckt hat und irgendwie gehustet hat wie sonst was, weil er irgendwie den Rauch eingeatmet hat von dem Flugzeug. Und ich war so, Bro, you okay? Und er so, wenn er jetzt hier zu Ende geht, ey, dann, ja, ja. Also in Ordnung, aber diese Goggins-Challenge, irgendwie 2 Marathons in 2 Tagen laufen, das war im Nachhinein, glaube ich, irgendwie echt nicht so smart, aber irgendwie, keine Ahnung, ist in Erinnerung geblieben. Ne?
Ja, das ist für mich auch in Erinnerung geblieben. Ich bin froh, dass ich
zweimal sieben Kilometer gelaufen.
Ja. Aber das ganze Ding mit eurem Nachtlager da im alten Büro, oh, irgendwie aber auch schöne Erinnerung, oder?
Also ich muss sagen wirklich, dass es verrückt war in dem Sinne, dass man realisiert hat, was der Körper kann, ne? Also wenn man wirklich überlegt, was man jeden Tag macht, gefühlt vom Kühlschrank bis zum Schreibtisch laufen, ne? Und ich meine, zu dem Zeitpunkt waren wir alle recht fit, ne? Außer Marvin, glaube ich.
Ja,
das war die beste.
Oh, die arme Sau.
Marvin untrainiert, hat mitgemacht, ne? Musste nach 24 Stunden abbrechen, war dann 2 Wochen später, weil alles wehgetan hat, beim Arzt. Und der Arzt meinte zu ihm, was zur Hölle haben Sie getan? Ihre ganzen Beine haben so Mikrorisse, was ja nicht ungefährlich ist, oder Haarrisse heißt das. Und er meinte so, ja, ich bin halt einen Marathon untrainiert gelaufen. Und er meinte so, sind Sie komplett bescheuert? Werde ich nie vergessen. Sensationelle Geschichte. Aber Marvin hat uns am Ende auch, glaube ich, reinverkauft. Der war am motiviertesten und meinte so, Jungs, das müssen wir am Wochenende machen. Und es war cool zu sehen, was der Körper kann. Na, ich hätte nie gedacht, dass das funktioniert. Ja.
Ich finde das immer ganz krass. Ich versuche halt regelmäßig zu fasten. Also zumindest 24 Stunden, eher so 36 bis 48. Krass. Und das ist eigentlich nur ein Mindset-Game. Weil es ist wirklich, und ich finde es ganz spannend, es ist wirklich nicht schlimm, wenn du das vernünftig irgendwie anstellst. Es ist nicht schlimm. Dir geht's dabei nicht schlecht. Du hast nicht super doll Hunger.
Und dann trinkst du nur Wasser oder schlafen, Saft oder
Wasser oder und Brühe. Bloß kein Saft oder so. Also nichts, was dein Insulin spiked, weil dann kriegst du Hunger. Mal einen Kaffee mit einem Schuss Mandelmilch oder so, das geht schon. Aber es ist wirklich nicht schlimm und ich weiß das, aber jedes Mal, wenn ich weiß, ich wollte eigentlich wieder fasten, findet mein Kopf Ausreden, das nicht zu tun. Also eigentlich wollte ich heute auch fasten, um mal ehrlich zu sein, aber was habe ich gemacht? Ich hatte gerade einen Schokobrust
auf. Ja, ist kein Zustand, ich glaube auch wirklich, irgendjemand hat gesagt, deshalb ist Abnehmen auch so schwierig, weil halt wirklich der Körper diesen Überlebensmodus einschaltet und sagt, ja, wir wollen hier kein Fleisch verlieren, ne? Ja.
Es ist irgendwie ganz toll und vor allem auch, also es geht mir da auch nicht ums Abnehmen, sondern es hat kranke Health Benefits, so dieses Autophagie, dieses Longevity-Thema. Es ist super gesund, irgendwie so einmal im Monat für 36 bis 48 Stunden zu fasten. Richtig, richtig gesund für deine Zellen. Aber trotzdem, diese Überwindung ist immer noch da, obwohl ich es schon oft gemacht habe und es nicht schlimm ist, jedes Mal nicht.
Also so witzig, das glaube ich, habe ich bei Joe Rogan im Podcast gehört, dass er hier dieses Eisbad jeden Morgen macht. Und er meinte, selbst nach 5 Jahren ist jeden Morgen tut das weh, ne? Und jeden Morgen ist es überwinden. Aber meinte, deswegen tut das, ne? Mich hat er damit noch nicht abgeholt, ne? Morgens irgendwie kalt zu duschen oder so. Ich bin so, ja, soll er mal machen. Aber ich glaube, es wird nicht weggehen, ne? Nee, glaube ich nicht.
Aber naja, vielleicht muss ich da mal wieder durch, mal wieder ein bisschen was Unkomfortables, mal wieder was Hartes machen und nicht mehr so in dem eingebetteten schönen Leben sein. Ich bin morgen zum Essen verabredet, Mensch. Jetzt kann ich morgen leider auch nicht fasten, aber vielleicht übermorgen. Wie ärgerlich. Das ist so schade.
Da startet das Fasten, ja.
Kacke. Aber naja, ich würde mal sagen, lass uns mal ins Thema einsteigen, weil eigentlich haben wir auch so viele spannende Themen. Und wenn man jetzt mal wirklich so das Jahr oder ein Jahr jetzt mal zurückschraubt, dann würde ich sagen, stehen wir heute an einem ganz anderen Punkt als letztes Jahr oder jemals. Und ich würde sagen, es hat maßgeblich wirklich auch mit unserer Zielgruppe zu tun. Und ich fand das ganz verrückt. Weil wir sind ja für das Thema Positionierung auch bekannt. Wir beschäftigen uns andauernd mit unserer Zielgruppe. Und wir haben uns immer auch viel mit unserer Zielgruppe beschäftigt. Aber trotzdem waren wir irgendwie nicht so ganz auf dem richtigen Weg. Und vielleicht magst du mal beschreiben, was uns da passiert ist und was wir auch geändert haben.
Ja, puh, wie in der, muss ich jetzt aufpassen, mich, das wird ein Eierschalenlauf, ja.
Aber ich deshalb wollte ich auch, dass du das machst.
Sehr clever. Also, was man sozusagen, ja, was vielleicht jeder aus der Podcast-Folge mitnehmen kann, es gibt ein cooles Zitat von Perry Belcher, ist so ein Urgestein im digitalen Marketing, und der meinte, immer wenn ich erfolgreich war mit einem meiner Unternehmen, lag es nicht an mir, sondern dass ich bewusst oder unbewusst einen Trend mitgenommen habe, ne? Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, auch in der Vermarktung und in der Positionierung zu verstehen, dass man eigentlich nichts am Schreibtisch entwickelt, sondern eigentlich guckt, wo steht der Markt, was wollen die Leute, und sich irgendwie da reinsetzt. Nichts anderes haben wir vor, keine Ahnung, 4-5 Jahren mit LinkedIn getan, ne? Dass wir einfach beobachtet haben, immer wenn wir über LinkedIn geredet haben, ne? Und ich weiß noch, wie ich diese YouTube-Videos gemacht habe über E-Mail-Marketing, über Webinare, über Facebook-Ads, über Instagram-Ads. Und immer wenn wir über LinkedIn geredet haben, hatten wir wahrscheinlich 5 oder 10 Mal so viele Aufrufe und auch viel mehr Feedback, sodass wir irgendwann gesagt haben, hey, wir gehen all in mit LinkedIn. Was aber dann passiert, wenn man sich so ein Trendthema schnappt, dass erstmal jede Zielgruppe auf der Matte steht, ne? Also von wirklich jemandem, der, keine Ahnung, Taxiunternehmer, ne? Also sowas hatte ich neulich in einem Training und war so, okay, sehr ausgefallen. Von natürlich selbstständigen Beratern und Coaches. Natürlich gibt es auch Gründer von Softwareunternehmen. Es gibt auch Gründer von Agenturen, die dabei sind. Aber du hast das ganze Spektrum. Und das ist auch immer so Fluch und Segen zugleich, wenn du so eine thematische Positionierung machst, dass eigentlich jeder bei dir auf der Matte steht. Und ich glaube, das ist uns auch in den letzten Jahren einfach passiert, dass wir uns jetzt nicht wahnsinnig dagegen gewehrt haben, jedem zu helfen, der Lust hat auf das Thema LinkedIn, ne? Also ich glaube, das war so die oberste Prämisse, weil wir auch jeder Branche sozusagen helfen können, ne? Was sich dann sozusagen rausgestellt hat, und vielleicht spielst du da drauf an, AC, ne, dass LinkedIn immer nur ein Verstärker ist von dem Unternehmen, was eigentlich dahinter steckt, ne. Und das, was wir einfach beobachtet haben, dass, glaube ich, viele Solo-Selbstständige, ich glaube, das ist es ein bisschen, sich mit einem bestimmten Thema selbstständig gemacht haben, inhaltlich sehr gut sind, auch fachlich sehr gut sind, aber dass das immer nur 50% der Gleichung sind, und die anderen 50% sind halt Vertrieb und Marketing, ne. Und wir die Marketingseite noch ein Stück weit liefern konnten, na, und da auch so gut wie möglich zeigen konnten, was mit LinkedIn möglich ist, aber vertrieblich halt nicht jemanden in ein paar Monaten ausbilden können, na, weil wirklich wir es auch beobachtet haben, dass wir Kunden teilweise hatten, die nicht mal beim Mittagessen jemandem was für 50 Euro verkaufen konnten, na, weil sie einfach nicht die Erfahrung hatten. Und dann ist mir irgendwann bewusst geworden, und ich werde es nie vergessen, es gab diese eine Woche, wo wir wirklich Feedback von jemandem hatten, der sich irgendwie auch seit 6 Monaten selbstständig gemacht hatte, uns irgendwie gefühlt in diesem Feedbackbogen zerrissen hat, ne, was wir für einen Job machen. Und in der gleichen Woche haben wir das größte Kompliment irgendwie von Daniel Bittmann bekommen, ne, gestandener Agenturgründer, 30 Mitarbeiter, und meinte, was macht ihr für krass professionelle Arbeit, ne. Und das war so einer der Schlüsselmomente, wo ich dachte so, okay, die größte Variable in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden ist dann schon noch der Mensch auf der anderen Seite. Und ein Profi, der sich halt so die Hörner abgestoßen hat, der ein Business Case hat, der verkaufen kann, der die Grundlagen von Marketing zumindest verstanden hat, dem können wir super gut helfen. Aber jemand, der ganz am Anfang steht und noch kein klares Angebot hat, vielleicht noch nicht genug Erfahrung im Verkaufen hat, ne, und vielleicht so die ersten Schritte, dem können wir halt nicht helfen, ne. Und das war so die Realisierung, dass wir ab dann auch wirklich gesagt haben, hey, wir arbeiten nur noch mit Leuten zusammen, die einen Product-Market-Fit haben, also die es wirklich über 2 Jahre am Markt gibt, die bestenfalls 20, 30 Bestandskunden haben, ne, die wissen, wie verkaufen gehen, die genug Angebote haben und bestenfalls auch schon irgendwie 5 Mitarbeiter haben. Und das war so ein krasser Change, ne, weil wir plötzlich sozusagen mit Leuten zusammengearbeitet haben, die auch das, was wir können, so halt den x-fachen Hebel da rausbekommen haben. Und das war sehr augenöffnend, dass man unter der Prämisse immer noch mit dem gleichen Thema unterwegs ist, aber die Zielgruppe halt all den Unterschied macht, ne?
Ich finde, wie du das erklärst, das klingt so super logisch und so einleuchtend, ne? So wie konnten die jetzt 2 Jahre in die falsche Richtung irgendwie laufen? Ja. Aber ich glaube, wenn man sich das mal im Genaueren anguckt, dann war es nie so klar. Weil wir haben ja nicht nur gesagt, wir machen irgendwie LinkedIn, sondern wir machen kein Recruiting auf LinkedIn, wir machen kein Employer Branding auf LinkedIn, wir machen keinen Personenmarkenaufbau auf LinkedIn, wir machen Social Selling auf LinkedIn. Also wie nutze ich LinkedIn als Lead-Kanal? Und dann haben wir auch schon gesagt, wir machen das nicht für für Konzerne, wir machen das nicht für Produkte, wir machen das nicht für Maschinen, wir machen das nur für Dienstleistungen. Und wir hatten auch schon gesagt, wir machen das auch nicht für jede Dienstleistung. Irgendwie das spirituelle Life-Coaching haben wir auch nicht gemacht, sondern wir hatten da auch gesagt, wir machen nur B2B-Dienstleistungen. Also wir waren schon, also wir machen Social Selling auf LinkedIn, LinkedIn nur für Lead-Generierung, nur für Leute, die eine Dienstleistung machen, die einen B2B-Kontext hat, plus die eine gewisse finanzielle Hürde genommen hat und wir hatten sie qualifiziert, auch auf Zeit pro Woche etc. Ja. Also es ist nicht so, und für alle, die jetzt sagen so, oh ja, Positionierung, und habe ich mir irgendwie angeguckt, es war nicht so, als hätten wir irgendwie keine Positionierungsmarker gehabt. Und ich fand, es gab bei mir so zwei,
Nee, bitte.
Es gab bei mir so zwei Momente, wo es Klick gemacht hat. Ich weiß noch, da waren Selina und Marwan bei uns im Office. Und dann bin ich mit Selina reingegangen und wir haben uns so über Operations ausgetauscht, weil ich kümmere mich ja bei uns um den ganzen Bereich Operations und Selina sich bei denen und über Systeme etc. Und ich habe ihr unsere Supportstrukturen gezeigt, unsere Infrastruktur hinten dran, welche Materialien wir den Kunden noch zur Verfügung stellen, wie das aussieht mit den Beratern. Und Selina meinte so, krass, wie viel Arbeit ihr da auch reinsteckt und krass, wie detailliert das Ganze auch da ist und sieht richtig gut aus. Und sie meinte so, ja komm, wir machen das so und so und unsere Kunden super happy, die kriegen die und die tollen Erfolge. Und dann dachte ich mir so, okay, irgendwie ist hier ein Mismatch. Also die Kunden von Selina, die haben alle, sind happy as fuck und haben richtig tolle Ergebnisse. Also sie bekommen genau das Level Unterstützung, wie sie es brauchen und führt sie zum Ergebnis. Und die haben eine Infrastruktur dahinter, die einfach viel, viel effizienter ist. Und ich versuche hier alles möglich zu machen in dem krassesten Rahmen und irgendwie funktioniert es nicht. Also was ist da irgendwie das Gap? Und die zweite Realization war irgendwo, na, dieses besagte Event in Hamburg, vielleicht können wir da auch nochmal drüber sprechen, wo wir wirklich dann mal vor Ort mit unserer Zielgruppe in einem Raum saßen. Und ich bin eigentlich wie als Gast auf unser Event gekommen, weil ich hatte mich nicht um die Gästeliste und so weiter gekümmert und alles und um die Vorträge, sondern ich hatte meinen Vortragslot und bin gekommen, habe mich gefreut, alle kennenzulernen. Und ich saß da in diesem Raum in der letzten Reihe und ich gucke mich so um und ich dachte so, was mache ich hier? Was sind das alles für Leute? Und da wurde es dann irgendwie spannend.
Also man muss wirklich sagen, also unglaublich dankbar, dass wir da hingekommen sind und ich freue mich auch jedem auf dem Weg unterstützt gehabt zu haben. Aber wie du sozusagen sagst, es war sehr bunt gemixt und es war wirklich, und das war auch das Paradoxe, dass man von Anfängern hatten gefühlt jemand, der Anfang 20 ist und sich selbstständig gemacht hat, von jemand, der gerade sein Unternehmen verkauft hatte. Ja, und ich weiß noch, jemand saß in der letzten Reihe und war dann auch irgendwie so super erfahrener Gründer und war so, was mache ich hier? Na? Und das war auch so der Moment, wo ich dachte, oh Mann, man wird halt nicht allen gerecht werden. Irgendwie müssen wir das anders machen. Und dazu aber kommt noch ein ganz wichtiger Part. Und ich glaube, das ist das Wichtige, um auch dieses Social Selling Thema ein bisschen weiterzuentwickeln. Ich habe das Gefühl, die Profis und gute Leute haben das auch schnell verstanden, wie es funktioniert. Also es war einfach schnell eine Formel. Und deshalb glaube ich auch, dass wir und unsere Kunden aus Social Selling einfach rausgewachsen sind, weil jeder schnell verstanden hat, worauf es auf dem Profil ankommt, worauf es im Content ankommt und vor allem, wie man auch Direktnachrichten spielt. Und das ist auch der Grund, warum wir es häufig heute im Content, im kostenfreien Content auch erklären, wie Social Selling funktioniert, vielleicht noch in der Social Leads Academy ein bisschen tiefer, aber dass wir unsere Lösung inhaltlich immer weiterentwickelt haben und deshalb auch auf diese LinkedIn-Funnels nach und nach gekommen sind. Und ich glaube, da haben wir auch eine Sache richtig gemacht, dass viele, glaube ich, Unternehmer und auch Gründer in diese Falle laufen, am Unternehmen zu arbeiten und nicht mehr im Unternehmen. Und ich glaube, das war eine Realisierung, die ich auch hatte, dass ich da wieder reinsteigen muss, ne, und inhaltlich einfach richtig gut werden muss. Ne. Ich habe alle Basics gemacht, weil ich auch irgendwann diesen Moment hatte, dass ich irgendwie aus dem Augenwinkel natürlich andere LinkedIn-Berater gesehen habe und weiß noch, ich war bei einer auf dem Profil und dachte mir, die hat ein besseres Profil als ich. Ne. Wie kann das passieren? Und dann war ich so, ey, dann fange ich jetzt nochmal komplett bei Null an, ne? Sauberes Profil, guten Content, ne? Gute Nachrichten. Und plötzlich kamen jede Woche irgendwie schon alleine darüber Anfragen. Und ich war so, okay, kann man perfekt Kunden beibringen. Dann war ich aber so, weil alle Kunden und wir selbst auch genervt waren, hey, keine Lust, irgendwie jede Woche wahnsinnig viele Nachrichten zu verschicken. Was können wir noch machen, ne? Und da wir schon diese Erfahrung jahrelang eigentlich hatten mit den Vorträgen und den Live-Trainings, ne, war so, ey, was ist, wenn wir das einmal pro Monat machen oder alle zwei Wochen einen guten Rhythmus finden, wirklich das Training so aufbauen, dass das auch konvertiert. Und das ist halt das Coole, weil wir heute diese charmante Lösung haben, auch unseren Kunden diese LinkedIn-Funnels beizubringen, ne, weil ich habe das Gefühl, dass diese fortgeschrittene Zielgruppe auch nur darauf reagiert, weil das ist halt das Spannende, was ich auch in jedem Gespräch vor der Zusammenarbeit höre. Robert, dieses vermeintliche Social Selling, das können wir alles, ne? Also wir haben guten Content, wir kriegen Termine, aber wir wollen eine Lösung, die unabhängig von unserer Zeit funktioniert und bestenfalls und auch Inbound-Anfragen bringt, ne? Und ich glaube, das war auch notwendig, damit diese fortgeschrittene Zielgruppe überhaupt darauf reagiert und sich auch auf eine Zusammenarbeit mit uns einlässt, ne?
Ja, also auch wichtiger Punkt, ne? Also nicht nur zu sagen, ich möchte jetzt die Profis und hier bin ich, sondern genau. Man muss sich das auch verdienen. Und das ist, ich glaube, das ist auch ein Punkt, das merke ich ganz viel, auch wenn ich mit Startern irgendwie spreche. Ich möchte am liebsten die ganz großen Leute irgendwie mit dabei haben. Ja. Aber es klappt doch nicht so ganz. Warum nicht? Wie klappt das? Und die Antwort ist meistens in der Regel erstmal zu beweisen, dass man einen guten Job macht. Ich finde auch, es klingt jetzt irgendwie ganz einfach und romantisch zu sagen, so, okay, gut, ich suche mir jetzt hier meine High-End-Zielgruppe aus. Ich sage allen anderen irgendwie ab und dann wird das irgendwie schon. Im faktischen Dasein heißt es aber auch ganz viel Nein sagen. Und du bist ja auch bei uns sehr viel für Sales verantwortlich. Vielleicht magst du da mal erzählen, wie da auch so eine Umpositionierung wirklich dann auch im Sales stattfindet und wie man auch dafür sorgt, dass man nicht schwach wird und dann doch vielleicht nochmal wieder jemand annimmt, der nicht ganz so passt.
Ich glaube, man erlebt dann immer die Fälle, die einem auf die Füße fallen. Na, also das ist auch der Grund, warum wir zum Beispiel in den Gesprächen sehr den Business Case der Leute auch rausarbeiten. Na, also wirklich zu verstehen, wo stehen die Leute, wo klemmt es irgendwie bei LinkedIn, aber auch einfach verstehen, was deren Case ist. Na, also was verdienst du an dem Kunden, wie lange sind die Sales-Zyklen, na, was hast du schon für Erfahrungen über LinkedIn gemacht und dann auch irgendwie eine Abschätzung geben zu können, was realistisch ist, was sie über LinkedIn hinbekommen und auch sagen, ob es sich lohnt oder nicht. Na. Und wenn jemand irgendwie ein Angebot hat für, keine Ahnung, 500 Euro pro Stunde oder so, dann würde ich auch sagen, hey, es ist irgendwie ein Riesenaufriss, da können wir halt nicht helfen, da kannst du vielleicht in unseren Kurs rein und dir das angucken, aber das war's. Und ich habe das Gefühl, da wird halt auch so ein Gespräch am Ende sehr beratend und wir einfach eine ehrliche Einschätzung geben, weil wir am Ende auch unser Businessmodell insgesamt auf eine langfristige Zusammenarbeit ausgelegt haben und ich einfach weiß, nur wenn wir einen guten Job machen und vor allem Ergebnisse erzielen, bleiben die Leute sehr lange. Und wenn ich Leute sozusagen reinlasse, wo ich keine Ergebnisse erzielen kann, dann bringt mir das relativ wenig. Und das unterscheidet uns, glaube ich, von allen Anbietern, weil bei allen ist so, ja, im Verkaufsgespräch erzähle ich dir nochmal kurz, dass wir einen guten Job machen. Dann bezahlst du einmalig für 6 oder 12 Monate und dann ist mir auch relativ egal, ob es weitergeht oder nicht. Ne? Ich will eigentlich mit allen 12 oder 24 Monate zusammenarbeiten und das wird auch nur verlängert, wenn wir Ergebnisse erzielen. Und ich glaube, das ist so die ehrlichste Form, wie man auch sein Geschäftsmodell einfach aufbauen kann. Ne?
Hast du Tipps zum Nein sagen und auch wie du das dem Team sozusagen auch beigebracht hast, so hey, nicht jeder, der kaufen möchte und bereit ist, auch Geld zu bezahlen, ist ein Kunde für uns?
Ja. Ja, ich glaube wirklich eine ehrliche Einschätzung zu geben, ob man helfen kann oder nicht. Ja. Also jetzt gerade ein Gespräch gehabt mit jemandem, der sozusagen unglaubliche Videos macht. Ne? Und das Witzige war, dass halt sozusagen ich auch nur gesagt habe, hey, ich höre mir das heute mal an. Ne? Die Wahrscheinlichkeit, dass daraus was entsteht, ist unwahrscheinlich klein, weil ich auch gesagt habe, Videos zu verkaufen ist halt unglaublich schwierig, weil es nur ein Format ist. Ne? Und habe so ein bisschen Gedanken mit ihm ausgetauscht und meinte so, guck mal. Und wir sind auf eine unglaublich gute Idee gekommen. Ne? Also muss man wirklich sagen, im Dialog war selbst überrascht, dass er eine coole Idee sozusagen hatte, die man vermarkten konnte, hatte witzigerweise das schon 2-mal sozusagen verkauft und ich meinte, hey, man muss sich eigentlich nur darauf konzentrieren, das jetzt 5- und 10-mal zu verkaufen, diesen Workshop, weil das ein cooles Format war und dann reden wir weiter. Ne? Und ich glaube wirklich, dieses Interesse oder dieses, ja wirklich das Interesse am Kunden zu haben und wirklich zu sagen, hey, melde dich, wenn du 10 Stück verkauft hast, dann können wir darüber reden, wie du 100 verkaufst, ne? Dass das halt, glaube ich, kaum jemand erlebt. Ne? Also ich will gar nicht wissen, wie andere Verkaufsgespräche ablaufen, aber ich glaube, da wird man irgendwie reingepeitscht und fertig. Ne? Und ich glaube, das ist relativ erfrischend, wenn das bei uns relativ entspannt ist, wie eine Einschätzung geben, ob wir helfen können oder nicht. Und wenn ja, dann sind die meisten Leute auch direkt so, ja, dann können wir loslegen. Ne?
Ja, ich denke auch, das ist das Wichtigste, ehrlich zuzuhören und da auch, du gehst ja mit einem gewissen Selbstbewusstsein rein. Also du gehst mit der Mentality ins Gespräch, erstmal wird's nichts und wenn doch jemand sich sozusagen bewiesen hat, dann geht's weiter. Ich weiß, das ist natürlich eine sehr privilegierte Einstellung auch zu haben, wenn jetzt, weiß ich nicht, das Konto super leer ist, ist es ein bisschen schwierig, in die Richtung zu kommen, aber ich denke auch, damit das Konto richtig voll wird, muss man auch mit so einer gewissen Einstellung rangehen und nach diesem Event hatten wir auch ein sehr eskalierendes Gespräch leider, aber was auch daraus entstanden ist später, sind Closing Guidelines und auch eine Ampel. Und das kann ich auch jedem empfehlen, sich mal zu überlegen, nicht nur von den Hard Facts zu sagen, okay, gut, es muss jemand sein, der hat so viel Umsatz, so und so viel Mitarbeiten und so weiter, sondern auch von den menschlichen Faktoren, was für dich eine, wie im Dating-Kontext, eine Red Flag ist, eine Yellow Flag ist und eine Green Flag. Und bei Red Flags gehen wir zum Beispiel nicht weiter, ne? Also eine unserer Red Flags, weil ich kann ich wieder aus dem Nähkästchen plaudern. Das war so ein Punkt, so keine gescheiterten Persönlichkeiten. Weil da, ich würde mal sagen, jeder, der hier mal ein bisschen zuhört und mal so ein paar Kennenlerngespräche auch geführt hat, der trifft da auf jeden Fall auf ganz viele Beispiele, die dann nochmal im dritten oder vierten Anlauf ihre Karriere irgendwie starten wollen.
Die Glücksritter, ja.
Die Glücksritter.
Ich habe das Gefühl, und das da Wort mal, trifft das irgendwie perfekt, ja.
Ja, und da auch nochmal für sich einzustehen. Und ich glaube, ich würde sagen, es ist nichts, also vielleicht ist es auch so eine Henne-Ei-Thematik, kann ich erst härter qualifizieren, wenn ich irgendwie genügend Kunden habe, oder habe ich erst genügend oder die richtigen Kunden und eine Aufwärtsspirale, wenn ich härter qualifiziere. Und ich wünschte, wir hätten härter qualifiziert oder noch mehr auf unsere Zielgruppe geachtet, schon deutlich weiter vorne, weil ich habe
dann irgendwie jetzt schon an einem ganz anderen Punkt stehen. Ja, also bin ich bei dir, aber der große Dominostein ist fachlich einfach extrem gut zu werden. Ne? Also wir haben auch erst, ich habe das Gefühl, erst sozusagen auch diesen Standing in den Gesprächen gehabt, als wir fachlich mir keiner mehr was erzählen konnte, ne? Weil ich jeden Winkel sozusagen gesehen habe. Und ich habe das Gefühl, es gibt ein cooles Zitat von Omosi: Du machst irgendwie Vertrieb, weil du kein Marketing kannst, und du machst Marketing, weil du kein Produkt kannst, ne? Und ich glaube, da ist halt viel, viel Wahrheit drin, ne? Weil wir inhaltlich nochmal so eine Rolle vorwärts gemacht haben mit den gleichen Themen, wenn ich auch denke, vor einem Jahr, keine Ahnung, wenn ich überlegen würde, haben wir auch was zum Profil erzählt? Haben wir auch was zu Content erzählt? Haben wir auch irgendwas zu Nachrichten erzählt? Haben wir auch zu Vorträgen was erzählt? Wenn ich heute drauf gucke, ist das aber nochmal ein Quantensprung, ne? Und ich glaube, das hat auch unglaublich viel Rückenwind, so viel Stabilität gegeben in die Methodik, dass man dann auch den Leuten sagen kann, hey, das, was wir tun, funktioniert. Na, es hat mir auf jeden Fall Sicherheit gegeben, und dass man dann halt die Leute auch ein bisschen mehr tanzen lassen kann als vorher. Ne?
Aber ist es, würdest du nicht sagen, vielleicht auch ein Henne-Ei-Thema, weil du wirst ja besser in deinen Themen, je mehr du auch mit Profis zusammenarbeitest. Und wie weit würdest du sagen, muss man sich seinen Profi-Status vorher erarbeiten auf fachlicher Basis, und wie viel lernt man auch irgendwie on the fly? Kannst du da eine Einschätzung geben?
Also ich glaube, sozusagen von Tag 1 die richtige Zielgruppe zu wählen, wäre das, was ich heute nochmal auf jeden Fall anders machen würde. Ja, ich würde, glaube ich, auch wenn ich von Null anfangen würde, von Tag 1 für Profis irgendwie erstmal 5 Projekte oder 10 Projekte komplett for free machen. Ja. Und wirklich gucken, richtig gut zu werden. Und sobald du das hast, da wirst du zwei Case Studies irgendwie haben. Ab dann hast du irgendwie leichtes Spiel. Aber wie du, ich glaube wirklich, man gerät halt, also man weiß es nicht besser. Man ist happy, dass sich Leute bei einem melden, die bei einem Geld ausgeben. Ne? Und manche Leute haben die Realisierung nie. Ne? Also es gibt genug große Unternehmen, die, glaube ich, Kunden haben, wo sie sagen, hey, die müsste ich jetzt nicht unbedingt privat irgendwie treffen. Und auch da sind die Leute wahrscheinlich irgendwie happy oder so. Aber das war, glaube ich, das, was wir beide auch irgendwie gemerkt haben. Hey, wir würden gerne mit absoluten Profis zusammenarbeiten. Ne? Wir sind irgendwie Profis. Und ich glaube, das schlummerte da auch immer. Und ich glaube, deshalb war es auch in den letzten Jahren, dass wir nie so richtig irgendwie, keine Ahnung, so aufgedreht haben. Wenn ich andere sehe, wie sehr die hinter ihrem Thema stehen, hatte ich immer das Gefühl, dass da irgendwie so eine angezogene Handbremse ist. Und jetzt auch wirklich in den letzten 6 bis 12 Monaten habe ich das Gefühl, alle Tore offen. Ne? Ich habe so viel Bock wie noch nie. Weil die Leute, die sich mittlerweile bei uns melden, ist halt auch das Coole. Und es meinte auch jemand, hey, euch ist klar, dass ihr viel Geld liegen lasst, indem ihr mit manchen Leuten nicht mehr zusammenarbeitet. Und ich so, ja, ne, aber ich arbeite
aber
lieber mit weniger Richtigen.
Nee.
Genau, wieder mit weniger richtigen Leuten als das. Und das Coole ist auch, und das ist eine spannende Logik sozusagen, dass es auch bei denen sehr ruhig wird, ne. Also das muss man sagen, die Leute, die uns heute im Gespräch gegenüber sitzen und interessiert sind an der Zusammenarbeit, die sind halt alle fucking smart, ne? Also denen erzählst du halt nichts, und das ist halt auch gerade im Sales halt ganz spannend, dass ich mein Team da fit machen muss, weil denen erzählst du halt nichts mit irgendeinem Standardleitfaden, ne? Also dann sagen die, stoppen die dich im dritten Satz und sagen, ja, hier irgendwas von der Stange brauchst du mir nichts erzählen, ne? Und das war halt auch eine Challenge, die wir gemerkt haben, dass ich da halt mein Team deutlich besser nochmal ausbilden muss und dass ich bis dahin das auch irgendwie viele Gespräche selber machen muss. Aber dass andere da halt nie hinkommen werden, ne? Weil sie diesen Weg keine Lust haben, nicht einzuschlagen, ne? Und viel Kredibilität, wie gesagt, auch notwendig ist, ne?
Ja, total. Ich finde es irgendwie auch ganz schön, auch zu sehen, oder auch, dass wir jetzt hier in diesem Podcast ein bisschen transparenter eingehen, weil ich glaube, auch viele denken so, ich habe das Thema Marketing einmal hingestellt, ich habe das Thema Sales einmal hingestellt, ich habe mein Angebot einmal hingestellt und dann ist gut und dann hat das zu laufen, und wenn es nicht läuft, dann ist irgendwie jemand anders schuld. Aber nein, also diese Entwicklung und auch die Märkte, die sind so volatil, es verändert sich andauernd irgendwie was, und wir werden auch wahrscheinlich dieses Jahr noch 5-mal an der Zielgruppe arbeiten, wir werden jeden jeden Tag weiter an unseren Sales-Fähigkeiten arbeiten, bis es irgendwie besser wird. Und es kann nicht, ja. Es ist nicht der eine Tag, an dem man irgendwie was geknackt hat.
Ich glaube, man wird immer besser, ne? Also das ist die Brille, die ich jetzt habe, dass man immer schärfer sozusagen wird. Ich glaube sozusagen, ja, das war halt eine gigantische, in den letzten 6 bis 12 Monaten halt eine gigantische Rolle vorwärts irgendwie, ne? Wo es auch viel, ja, gequietscht hat und gehakt hat. Boah, aber ich habe jetzt das Gefühl wirklich, was für Leute mir gegenüber sitzen, ne? Da denke ich mir, dann bin ich immer so Respekt, ne? Teilweise mit 30, mit 50, mit 100 Mitarbeitern, ne? Und sind so, ja, Robert, aber an LinkedIn beiße ich mir die Zähne aus, ne? Und ich so, ja, ey, lass uns gucken, wie wir vielleicht helfen können. Und das ist halt irgendwie das Coole, dass wir da, glaube ich, immer smarter werden und das halt auch super viel Spaß macht. Ja.
Und es ist halt wirklich auch die dankbarste Zielgruppe. Also weil Profis schätzen auch Profis. Wenn ich jetzt so sehe, Leute kommen bei uns in die Infrastruktur und sehen so, wow, krass, wie ihr das macht. Das ist sowas professionell, das habe ich noch nicht gesehen. Solche Gespräche, solche aufbereiteten Sachen, solche Workflows etc. Und von solchen Leuten kriegst du Wertschätzung und konstruktives Feedback, wie du besser werden möchtest. Wenn ich teilweise unsere alte Zielgruppe zurückdenke und dann merke so, okay, was da zurückkam, das war irgendwie auf einem ganz anderen Level. Wenn ich jetzt noch eine Ergänzung irgendwie auch rüberschießen würde und was ich auch jedem empfehlen würde, der mit seiner Zielgruppe hadert, ist halt wirklich auch, die Leute auch zu treffen. Also für mich war letztes Jahr ein ganz, ganz großes Jahr an neue Menschen kennenlernen, auch im Real Life. Und ich habe so viele coole Unternehmer kennengelernt und so eine coole Art zu arbeiten und Business zu machen. Und Menschen, die gefühlt die krankesten Unternehmen gegründet haben, die aber selbst so entspannt, locker und witzig sind. Und für mich diese Erkenntnis zu haben, dass Leute, die so sind, gutes Business machen und meine Dienstleistung brauchen können, hat mir krass viel Sicherheit gegeben. Okay, ich kann sie auch anziehen. Die wird es geben. Die können kommen. Und wenn man sich mit seiner Zielgruppe in einem Raum befindet und das Gefühl hat, so, ich habe eigentlich nicht unbedingt so viel gemeinsame Nenner mit denen oder wenn ich jetzt mit denen eine Mastermind machen müsste, 3 Tage an einem Tag und ich würde eigentlich jeden Tag lieber woanders sein. Und es inspiriert mich auf keine Art und Weise, sich mit den Leuten auszutauschen. Dann ist man wahrscheinlich nicht in der richtigen Zielgruppe unterwegs. Und das ist völlig überspitzt und das war bei uns definitiv nicht der Case. Also ich hoffe, jeder, der jetzt zuhört und schon länger mit uns zusammengearbeitet hat, so, boah, du bist höchstwahrscheinlich nicht irgendwo gemeint. Aber den Weg in Gedanken nochmal einzuschlagen und seine Zielgruppe als Menschen zu mögen und das ist wirklich auch ein Umsatzhebel und nicht nur ein Soft-Faktor, der irgendwie nice to have ist.
Voll, voll. Und dass wirklich der Kunde die größte Variable ist, war für mich auch so ein Öffner. Ne? Und das halt immer davon abhängt, welches Skillset auch jemand hat. Ne? Und das muss man halt wirklich sagen, dass ja man nicht mal eben Marketing und Vertrieb jemandem irgendwie in 6 bis 12 Monaten beibringt, sondern dass du bestenfalls jemanden hast, der da schon Basis kann und dann den hebelst. Ne? Und dass sozusagen wir auch als Anbieter das einfach unsere Stärke ist. Ne? Es gibt bestimmt Leute, die irgendwie super gut Sales beibringen können, Leuten auch von null. Aber das auch ja genau auf Anbieterseite uns klar geworden ist, was eigentlich unsere Stärke.
Und auch da mutig zu sein, zu sagen, was kann man oder was möchte man können und was möchte man nicht können, ne? Und da auch einfach transparent zu sein und das auch zu kommunizieren. Also da würde ich sagen, hatten wir letztes Jahr definitiv den ein oder anderen Konflikt oder auch gemeinsame Tiefpunkte. Und ich glaube auch, das ist auch ein spannendes Thema, auch sagen wir mal das Thema allgemein, auch Tiefpunkte mit Leuten, mit denen man zusammenarbeitet. Und ich glaube, es gibt viele, die nicht alleine irgendwie ihr Unternehmen führen. Es gibt viele, die da auch in Teams unterwegs sind. Und ich glaube, es ist recht unnormal, auch darüber zu sprechen, dass es auch manchmal ein bisschen schwieriger ist. Und ich glaube, wir sind irgendwo auch die Meister der Konflikte. Ich würde sagen, früher haben wir uns noch ganz anders gestritten als heute. Heute sind wir da definitiv besser drin geworden. Und ich glaube, wir kennen uns da beide auch ziemlich gut mit den Stärken und Schwächen des anderen. Und vielleicht magst du da auch mal teilen, wie du auch damit umgehst, wenn du merkst, so, hey, ich habe einen schwachen Moment oder wie du damit umgehst, wenn ich dich outcalle bei einem schwachen Moment mit dir und wie du da vielleicht auch deine Sichtweise innerhalb der letzten Jahre verändert hast. Voll die schwierige Frage.
Das ist wirklich eine schwierige Frage. Ja, also ich glaube, wahrscheinlich geht es jedem Gründer so, dass man sehr viele Hüte sozusagen aufhat. Ich glaube, man schnappt sich am Ende immer die Rolle, die einen am meisten Spaß macht. Und ich glaube, das ist irgendwie bei Marketing und Sales sozusagen das Ding. Aber nichtsdestotrotz gibt es immer noch diese Rolle, auch ein Stück weit, keine Ahnung, der Unternehmensinhaber zu sein, der irgendwie über allen irgendwie steht und dann auch nicht sagen kann, ey, AC, viel Spaß mit der Delivery, ne, du machst das schon irgendwie, sondern dass sie auch fast alle der Strategien sozusagen, die wir mit unseren Kunden implementieren, aus dem Alltag kommen, die wir testen und was funktioniert und was nicht. Ne. Und das habe ich auch lange vernachlässigt und einfach nicht gesehen, weil ich gesagt habe, so gedanklich, AC wird das schon irgendwie machen, ne, bis mir irgendwie klar wurde, ey, Robert, deine Vermarktung wird nur so gut sein wie dein Produkt. Ne. Und ich glaube, dass man auch einfach sich gegenseitig da irgendwie kennenlernen muss und seinen Weg finden muss, miteinander zu reden. Na, ich glaube, gegenseitig auch die Standpunkte irgendwie zu verstehen. Ich glaube, wir haben da gute Wege zu finden, gefunden, sozusagen dem anderen das zu verkaufen, was man irgendwie denkt. Na, ich glaube auch irgendwie so, ich glaube auch diese Aufteilung sehr sauber zu machen. Keine Ahnung, dass ich Marketing und Sales mache und du machst sozusagen das Ganze. Delivery und Fulfillment hat unglaublich schon geholfen, ne, auch da irgendwie saubere Strukturen aufzubauen. Und ich glaube, offen zu sein, ne, dass du, keine Ahnung, bei Sales-Meetings dabei bist und bei Marketing-Meetings dabei bist und sagst, hey, guck mal, das beobachten wir im Fulfillment und ich gleichzeitig auch immer wieder bei irgendwelchen Kundensachen dabei bin und sage, hey, guck mal, habt ihr mal darüber gedacht? Ah. Ich glaube, das ist auch das, was alle sagen, dass umso mehr eine Firma wächst, umso weniger Ego hat man. Und ich glaube, davon muss ich mich genauso sozusagen auf der Reise bin ich, glaube ich, noch genauso. Ne? Aber ich glaube, dass das alles einfacher macht, wenn man das Ego ein Stück weit rausnimmt und sagt, hey, guck mal, wir haben das Problem oder wir haben das Thema und fertig. Und dass man sich so gegenseitig auch erlaubt, reinzugucken. Weil ich glaube, das sehe ich bei vielen, dass das dann wirklich so die starke Mitarbeiter haben oder auch starke Gründer, Co-Founder irgendwie haben und die sich dann irgendwie gegenseitig nicht mehr erlauben, irgendwo reinzugucken und dann sich die, keine Ahnung, Augen ausstechen, aber voll profitieren würden davon, ne? Ich glaube, das habe ich auch mitgenommen, dass ich meins so aufmache und sage, ey, AC, was siehst du? Was kann ich verändern? Ne? Und dass das irgendwie voll geholfen hat.
Ja, ich glaube auch, dieses Thema Ego ist ein großes Ding. Also auf der einen Seite natürlich auch klare Verantwortungsbereiche und Wirksamkeiten auch zu haben, ist, glaube ich, ein großer Punkt. Und dass wir da grundsätzlich einander auch vertrauen, also wir vertrauen einander, dass wir da beide einen guten Job machen und da beide auch kompetent sind und beide auch das Beste im Sinne zu haben. Aber auch diese Tür offen zu lassen. Also was ich total spannend fand, auch letztes Jahr da nochmal in die einzelnen Themen, in die Kunden irgendwo mit reinzugehen und auch nochmal Verbesserungen zu sehen. Und da selber musste ich auch für mich eingestehen. Und das ist ja ganz klar, wenn man täglich in seinem eigenen Kosmos unterwegs ist, man ist nicht mehr die innovativste Person, wenn man sich immer um die gleichen Sachen irgendwie beschäftigt. Innovation kommt dann von außen auch mit frischen Ideenpunkten. Und als du dann reingekommen bist mit vielen neuen Ideen, war ich erstmal so, das hat sich irgendwie unkomfortabel angefühlt, obwohl es einfach richtig, richtig gute Sachen waren. Ja, was willst du mir da reinfuschen? Ich habe mir da Gedanken gemacht und so, ja, natürlich sehen wir das so. War schon irgendwie nicht so komfortabel. Genauso wie du auch für dich das nicht so komfortabel warst, dieses Zielgruppenthema, wo ich dir dann aufs Dach gestiegen bin, weil ich das bei den Kunden gesehen habe und du das da nicht gesehen hast. Ich glaube, das, was wir jetzt auch irgendwie gut etabliert haben und ich glaube auch, was für die, was für uns jetzt auch ein enormer Gamechanger war, diese monatlichen Check-ins, um nochmal über Strategy zu gehen und auch miteinander zu reden, auch über Ergebnisse. Ich glaube, auch für uns war häufig ein Thema, du wusstest nicht ganz, was passiert in der Beratung und hast dich dementsprechend auch unsicher gefühlt, ob wir wirklich einen guten Job machen. Und ich wusste nicht, was verkauft der da schon wieder für einen Quatsch? Welches Angebot ist es jetzt diese Woche? Wie soll das alles irgendwie möglich sein? Ja, genau. Und diese Offenheit auch miteinander zu pflegen.
Ja, und ich glaube wirklich in Ergebnissen dazu reden, diese Sicherheit sozusagen haben, da gegenseitig reinzuzoomen, was da irgendwie passiert. Und wirklich, ich glaube, wie heißt das Buch, Traction oder so, großes Kompliment, in diesen Terminen zu denken, hat unglaublich geholfen, das auch alles in ruhige Fahrgewässer zu führen. Aber ich glaube, auch da ist Product Market Fit, auch das haben wir im letzten Jahr umgestellt, wie irgendwie unser Kernangebot irgendwie aussieht und so. Ich glaube, das waren so viele Variablen, die jetzt nach und nach irgendwie sich gefestigt haben. Und das fühlt sich irgendwie sehr gut an. Deshalb ist, glaube ich, immer diese erste Phase sehr undankbar. Ne? Und ich glaube, dass wir da einen coolen Weg gefunden haben, zusammenzuarbeiten. Ne?
Ja, ich denke auch. Also dieses Ego rausnehmen, miteinander mehr sprechen und ich glaube auch zu wissen, wie der andere ein bisschen schmollt. Also du weißt ganz genau, also ich weiß ganz genau, wenn ich Sachen anspreche, die dir nicht gefallen, wie du reagieren wirst. Und probably wirst du es erstmal richtig scheiße finden.
Auf jeden Fall, ja. Aber dann am nächsten Tag vielleicht, ja.
Wie reagiere ich, wenn ich Sachen richtig schlecht finde erstmal? Was beobachtest du?
Ja, du bist
du
auch
da?
Erstmal so Typ, direkt nein, ne, ja. Ne. Aber dann, ja, im nächsten Moment oder so, ich habe nochmal drüber nachgedacht, das könnte gar nicht so bescheuert sein, ja.
Und natürlich kennen wir uns natürlich ja jetzt auch schon eine gewisse Weile und haben auch alles an Phasen, glaube ich, auch schon mal miteinander durch. Und ich glaube, das ist auch ein großes Thema, Phasen zu haben oder irgendwie auch Verständnis miteinander haben. Also in Phasen, wo ich weiß, hey, da muss ich dir ein Stück mehr den Rücken frei halten. Ich gehe dir da definitiv irgendwie nicht auf den Sack oder boah, ja, Robert ist gerade so und so, das hört aber dann auch wieder auf und das meint ja auch alles nicht so. Das genauso zu wissen wie auch bei mir. Und du hast mich letztes Jahr ja wirklich auch aus einer ganz komischen Phase wieder
Aber ich würde auch
rausgeholt.
sagen, dass ich dich in diese Phase, in diese Situation ein bisschen reingebracht habe. Insofern habe ich das Gefühl, dass ich da auch helfen musste. Ne? Ja. Ja, ich glaube, du musst noch mal dein Kabel, dieses kleine, anfassen. Ich habe das Gefühl, irgendwie so ein bisschen
Ich
Knacken habe
kann's,
ich hier.
ne?
Das wollen wir natürlich dem Hörer oder der
Nee.
Hörerin. Ah, warte jetzt. Ah, jetzt so, ja, warte
Merke ich immer
jetzt.
noch.
Nee, jetzt weg. Nicht anfassen. Ja.
Jetzt? Hände.
Jetzt ist weg. Ja.
Hände sind weg, ja. Aber ich glaube, das war nochmal brutale Ehrlichkeit auch von deiner Seite aus. Es war so ein Meeting, da saß ich dem gegenüber und meinte, ich bin unzufrieden und frustriert aus den und den und den und den Gründen und du mir nur so entgegengeworfen. Guck dich mal bitte um. Du hast überhaupt kein Recht, unzufrieden
Ich glaube nicht, dass
und
das meine Worte
frustriert zu
waren. Ja, es
sein.
hört sich nicht nach mir
Das
an. Ja.
waren absolut deine Worte. Und ich fand da so eine Sache ganz spannend, die du mir gesagt hast. Und er meinte halt so, hey, Augustin, weil ich meinte, so hast du überhaupt gar kein Verständnis für meine Situation. Und dann meintest du so, du, ich kann das irgendwie nachvollziehen. Aber wenn das dein Narrativ ist, wie du dir die Geschichte hier erzählst, dann haben wir aber dann hast du aber eine ganz schwierige Situation und so wirst du aus der nicht rauskommen. Und das hat mich wirklich nachhaltig zum Nachdenken angelegt. Wie bist du zu dem Punkt gekommen? Oder gab es auch Situationen, in denen du das selber auch für dich gemerkt hast? Weil das ist ja wahrscheinlich ein Ratschlag, den du weitergegeben hast, weil es für dich halt einfach sehr wahr ist und für dich auch viel funktioniert.
Ich glaube, in meinem Leben gab es nie sozusagen diesen Punkt, wo ich mir nicht positive Geschichten erzählt habe. Also keine Ahnung. Ich glaube, ich habe das von meiner Mutter, die einfach wahnsinnig positiv ist. Und ich weiß das noch bei einem Kumpel von mir, der hat so sein Manuskript irgendwie geschrieben und meinte, hey, das Leben ist irgendwie hart und anstrengend. Ne? Und ich so, wie würde ich denn sowas manifestieren? Ne? Also wie würde ich mir denn sowas erzählen? Und meinte halt so, was ein Bullshit. Ey. Ich würde dir als Erstes schreiben, ey, das Leben ist leicht und macht Spaß. Ne? Und ich glaube, dass man halt sehr mit den Worten aufpassen muss, die man sich erzählt, dass halt nicht eine selbsterfüllende Prophezeiung wird, ne? Und wenn man sich die Geschichte in irgendeiner Form irgendwie schreibt, ja, dann glaubt man an die halt, wenn man sie aber umschreibt. Also keine Ahnung, nehmen wir das beste Beispiel. Jetzt gerade vielleicht für viele ein unglaublich schweres Quartal, ne? Also ich glaube, ich habe so häufig wie noch nie gerade gehört, erstes Quartal
Ja,
unglaublich schwierig. Dann habe ich zwei
leider.
Kumpels, die sagen mir, Rekordumsätze gerade, ne? Wir machen so viel Umsatz wie noch nie. Und ich so, ha, eigentlich spannend, ne? Vielleicht muss man das auch einfach für sich umdrehen, ne? Und ich habe das Gefühl, seitdem ich das auch für mich umgedreht habe, läuft es auch so gut wie noch nie, ne? Ich denke mir so, es ist so, man kreiert so sehr seine Realität. Und ich glaube, das war das, was ich dir an der Stelle auch nur mitgeben konnte, und zu sagen, hey, pass auf, was du dir da erzählst, weil es wird halt wahr werden, ne?
Und das finde ich ganz spannend, weil ich würde schon sagen, ich bin eine sehr positive Person. Und ich
Auf jeden
würde auch
Fall.
eigentlich sagen, dass ich auch ein richtig starkes Mindset habe, auch in den Dingen. Ich bin die Person, die auch irgendwie ihr Leben kreiert. Und trotzdem kann es zu Momenten kommen, in denen man das Ganze irgendwo nicht sieht. Und was halt super spannend war, was du mir auch gesagt hast, und das habe ich auch nochmal mitgenommen, dein Umfeld wird dich höchstwahrscheinlich auch in deinen Gedanken bestätigen, vor allem wenn du irgendwie recht charismatisch unterwegs bist. Und dann meintest du nämlich noch zu mir, also, dass du wahrscheinlich die einzige Person bist, die mir sowas mal so richtig straight sagen kann, weil man selbst zu überzeugend ist. Und das fand ich auch nochmal einen ganz spannenden Gedanken, weil ich glaube, dass viele Leute, die auch in einer Welt unterwegs sind, wie wir selbst, auch sehr charakterstark sind und es wenig Leute gibt, die einem da nochmal was sagen wollen.
Ja, das muss man wirklich sagen. Also ich glaube, da braucht man, muss man auch jemanden ein Stück weit sozusagen kennen. Und ich glaube, es muss auch ein Vertrauenslevel sozusagen da sein, dass man das irgendwie machen
ja.
kann. War natürlich auch ein schmaler Grat, ne? Es hätte auch völlig nach vorne sozusagen losgehen können. Aber ich glaube, es war auch eine krasse Phase irgendwie der Unsicherheit. Und da muss man sich auch erstmal rausarbeiten, wenn man irgendwie, ja, ich glaube auch, du so ein bisschen ohnmächtig warst. Zum einen sozusagen versucht hast, mir gerecht zu werden, was ich dir Woche für Woche zu erzähle, was du irgendwie bestenfalls machen solltest. Und gleichzeitig irgendwie eigene Vorstellungen hattest, was irgendwie passieren soll, ne, und dass irgendwie Wochen auch immer wieder Sachen kaputt gemacht wurden. Ich glaube, da ja, sich dann sozusagen rauszuarbeiten und zu sagen, hey, guck mal, das ist die Situation hier. Ich muss da irgendwie anders mit umgehen. Ich sehe, du musst nochmal an dein Kabel ran, glaube ich. Ja, das Gefühl, da quietscht noch irgendwas. Wir fixen das jetzt. Wie schneiden wir das nachher raus? Oder steckt man das oben nochmal neu rein? Nimm mal das oben raus. Ja, da, mach mal das. Vielleicht ist das... Irgendwas knackt da. Geht das raus?
Boah, das will ich
nicht. Nicht, dass du es nicht ganz kaputt machst. Ja. Ja, jetzt war jetzt gut. Sag mal weiter.
Ja. Ja,
jetzt gut.
Ja.
Musst du okay. dir merken, was ja. haben wir? Nimmt er noch auf, ja, ne?
Ja, er nimmt noch auf, ja. Und auch also mein Mikro hat er ja auch noch und nimmt auch auf.
Perfekt, dann merkt ihr mal die Melodie, dann haben wir das.
Ich habe eine richtig geile Software, die alles rausschneidet. Mit AI, auch alle Amps und Lücken und sowas. Das macht richtig Spaß mit der. Lass mal wieder reinspringen.
Ja.
Ja, auf jeden Fall braucht das ein gewisses Vertrauenslevel, bei dem das passiert. Ich habe da meiner Mentorin von unserem Call erzählt und die war richtig sauer auf dich. Und ich meinte nur so, nee, das war gut. Das war richtig gut. Ich brauchte das und er kennt mich so. Ich kann das schon ab hier. Aber ich glaube, es ist auch nochmal die... oder warum ich auch über diese Story heute auch sprechen wollte, auch mit unserer Umpositionierung, mit den Auf und Ab, weil ich glaube, es ist immer ein sehr romantisches Bild vom Unternehmertum. Und ich glaube, es ist immer ein sehr romantisches Bild vom Marketing, ein romantisches Bild von irgendwie Zusammenarbeit, von Teamdynamiken etc. Aber es ist richtig, richtig schwierig, ob es jetzt das ist, immer wieder sich neu zu erfinden und an Angeboten zu arbeiten, Marktlagen zu konkern, an seinem Mindset zu arbeiten, ob man an der richtigen Stelle ist. Und es gibt einfach Dürrephasen.
Um da vielleicht sozusagen auch aus, ja, ein bisschen was Persönliches zu teilen, ne? Ich glaube auch vorletztes Jahr sozusagen war eins meiner schlimmsten Jahre, ne? Also wirklich, keine Ahnung, Corona war, glaube ich, gerade vorbei, ne? Irgendwie Umsatz und sowas alles war wie niedrig wie noch nie, ne? Jeden Monat hast du deine Personal- und irgendwie Werbekosten. Ich hatte wirklich monatelang Brustschmerzen vor wirklich Angst, ne? Es waren wirklich Existenzängste, weil als Gründer stehst du halt mit 100% Kohle in dem, im Ding drin, ne? Und dann sozusagen haben wir zu dem Zeitpunkt ja oder ein Jahr vorher in ein Haus investiert in Spanien. Ne? Und es war immer meine Story, sozusagen, hätte ich das mal nicht getan. Ne? Und gleichzeitig war so, ey, ich will dieses Haus unbedingt halten, ne? Es funktioniert nicht. Und da gab es wirklich so einen Schlüsselmoment, wo Farina meinte, ey, was wäre, wenn es das Haus nicht geben würde und du keine Rücklagen hättest, ne? Was würdest du tun? Und ich meinte, ja, kämpfen, ne? Und das war, ich krieg jetzt noch Gänsehaut, wo ich darüber nachdenke, weil ich denke, es gibt halt nur eine Option, ne? Wenn es irgendwie scheiße ist, kannst du halt nur kämpfen, ne? Und ich glaube, das ist, wenn man irgendwie das Unternehmen irgendwie selber führt und auch gegründet hat, so wird einem klar, dass halt die eigene Option, die einzige Option ist, die man irgendwie hat, ne? Und ich glaube, wenn du dir dann keine guten Stories erzählst, kannst du natürlich irgendwie in den Sack hauen und sagen, ja, keine Ahnung, ich suche mir irgendwie einen Job oder so. Oder auch als Geschäftsführerin, aber ultimativ kannst du nur sagen, ey, Situation ist irgendwie scheiße. Und ich glaube, es ist so, und ich glaube, vielleicht mit deiner Mentorin, ich hoffe nicht, dass ich ihr nicht gerecht werde, aber ich glaube, es fehlt auch an solchen Gesprächen heute, weil alles irgendwie so gesugarcoated wird, ne? Es wird irgendwie, alles ist nur noch toll und alle sind irgendwie lieb. Aber wenn jemand irgendwie so einfach seinen Job nicht macht, ich glaube, dann muss man ihm heute auch einfach sagen, Alter, was machst du da, ne? Ja. Und ich glaube, dass, ey, ich wünsche mir das, wenn mir das Leute irgendwie sagen, weil damit kann man dann irgendwie arbeiten, auch wenn es in den Momenten wehtut, aber nur von da kann man irgendwie auch besser werden. Ne? Und ich glaube, es fehlt heute voll. Ne?
Ich glaube auch, dass es ein Skill ist, der underrated ist, weil ich glaube, diese voll. Aufschwungzeiten, diese Sachen, die irgendwie leicht sind, alles, was irgendwie schnell ist, das nimmt jeder irgendwo gerne mit. Und es ist eigentlich immer die Frage sein, wie sollte es funktionieren und nicht, ob es funktioniert. Und diese Einstellung, die vermisse ich manchmal. Aber da muss man auch sagen, Robert, da kenne ich auch keinen aus meinem Umfeld, da bist du einer der Leute drin, die ich da am krassesten drin bewundere. Weil du bist immer derjenige, der irgendwie was Neues findet, dass es irgendwie funktioniert, eine neue Idee und dich da selbst auch extrem reinverkaufst. hast. Sei es jetzt die Carnivore Challenge, die dir deine Gesundheitsreise irgendwie wieder fun macht oder das nächste Angebot oder die neueste irgendwie Iterationsschleife. Und ja, man kann auch manchmal dann so häufig neue Ideen haben. Ich glaube, den Weg sind wir auch schon mal gegangen.
Voll.
Aber grundsätzlich nicht aufzugeben, besser zu werden und da Bock zu haben, ist, glaube ich, was nie aufhören darf.
Nee, definitiv nicht. Und ich glaube, wie viele Leute gibt es die Geschichte? Gibt es ja tausendmal, ne? Vor 10 Jahren war ich super erfolgreich, ne? Ja, das ist ja das Schlimmste, was ich mir jemals erzählen würde, ne? Dass man sagt, ja, und dann hat man irgendwie aufgehört, irgendwie fit zu bleiben. Was ganz cool ist, was ich, glaube ich, auch jedem als Hack mitgeben kann, das habe ich mir tatsächlich von Farina abgeguckt, wenn man mit Freunden oder mit Kollegen oder so unterwegs ist, dass man mit einer Schwäche, mit einer eigenen Schwäche einsteigt, ne? Ich weiß noch, mit ein paar Kumpels sozusagen habe ich gesagt, ey, ich habe mir dieses Jahr vorgenommen, nicht mehr zu jammern. Ne? Ich habe das Gefühl, dass ich irgendwie zu viel jammer. Und das Verrückte ist, sobald einer sozusagen wirklich so die Hosen runterlässt und sagt, ey, mir geht's kack. Also wirklich, es war immer so, es war so witzig, auch mit ein paar Jungs so, es war immer so, alle waren gefühlt Rekordumsätze.
Schwanzvergleich meinst nicht, du?
Level 1000. Und man kennt sie alle jahrelang. Ne? Und ich dachte mir so, machen wir uns nichts vor, ne? Bei uns allen läuft es irgendwie hier und da nicht gut, ne? Und dann habe ich einfach mal gesagt, ey, komm, ich erzähle irgendwas wirklich Intimes und es waren noch ein paar andere Sachen, ne? Und plötzlich, wir sind plötzlich wohin gekommen, wo wir noch nie waren, ne? Und ich war so, crazy shit, warum wird das nicht mehr gemacht, ne? Weil sich ein bisschen verletzlich zu zeigen, ist ja jetzt irgendwie nicht wahnsinnig verrückt, aber plötzlich hat jeder sich geöffnet und man war so, okay, ja, wir kochen irgendwie alle nur mit Wasser, ne? Und es war aber so cool, weil ich habe das Gefühl, sonst ist echt so mein Haus, meine Frau, mein Boot, mein, ja. Und man kommt nie dahin, weil sich keiner traut, irgendwie die Hose mal runterzulassen. Ja.
Richtig spannend, weil das erlebe ich zum Beispiel in meinem Freundeskreis gar nicht. Also da sind auch viele Selbstständige, viele Unternehmerinnen, gefühlt eine krasser als die andere. Und die Gespräche sind eigentlich oft, natürlich wie gut man sich kennt, aber schon ziemlich offen und ehrlich und immer irgendwo auch supportive und natürlich auch Freunde, die einem auch mal, sagen wir mal, auch hart mit einem inspiring gehen. Das ist irgendwie schon ganz spannend da zu sehen. Aber ja, diese Verletzlichkeit ist da die Einstiegshürde drin und vielleicht ist das auch der spannende Beobachtung. Aber auch da, ne, wenn man wieder jetzt die Schleife macht zum Anfangsthema, wir arbeiten jetzt mit krassen Profis zusammen, die Awards gewinnen für ihre Unternehmung mit allem drum und dran. Und auch genau mit diesen Personen zu sprechen, die kochen auch nur mit Wasser. Ne? Alles wird nach außen hin heißer gekocht, als es ist. Und eine Zusammenarbeit mit diesen Menschen ist bereichernder und toller und produktiver und bessere Ergebnisse, als man sich wünschen könnte und nichts, wovor man Angst haben muss. Denn wenn man selbst rangeht, einen guten Job macht, wenn man auch mit seiner Person rausgeht, authentisch ist und selbst auch den Wunsch hat, immer besser zu werden, dann wird man auf deiner Reise Menschen begegnen, die mit einem ähnlichen Werteset da sind, die ähnlich kommunizieren und die auch nur von dir lernen wollen und auch das Beste in dir suchen, wie es mit dir in der Zusammenarbeit funktioniert und nicht an jedem Zentimeter des Weges zweifeln, ob es irgendwie die richtige Entscheidung war.
Perfekte Zusammenfassung, ja. Ich glaube, da ist ein Ort. Aber ich glaube wirklich, dass wenige fachlich so gut werden, dass sie denen gerecht werden. Und ich glaube, das ist das große Problem, ne? Also von wie vielen Anbietern hört man, die einfach keine gute fachliche Arbeit machen. Und das ist halt so schade. Und ich glaube, da ja muss man als Marketer auch immer ein bisschen den Leuten klar machen, ey, euer Marketing ist nur so gut wie euer Angebot oder euer Produkt, ne? Macht da einen guten Job. Und auch, dass wir unsere Kunden darauf erziehen oder sozusagen ihnen klar machen, euer Unternehmen wird mehr fliegen, umso besser eure beste Case Study ist, ne? Macht es halt auch nochmal sehr viel klarer, dass die darauf getrimmt werden, einfach einen guten Job mit ihren Kunden zu machen, was sie heute sowieso machen, weil ansonsten wären sie nicht da, wo sie sind, ne?
Ja, ich glaube, wenn man jetzt mal auch die Learnings der Podcast-Folge zusammenfasst, wir sind ja schon in viele Bereiche eingestiegen, als allererstes das Thema trau dich Nein zu sagen, mit den falschen Kunden zusammenzuarbeiten. Die richtigen Kunden werden deine Aufwärtsspirale sein. Dann zweites Learning, Ego beiseite, auch wenn es manchmal schwierig ist, nimm Feedback an und akzeptiere es auch, dass es nicht immer gesugarcoated ist. Ich würde sagen, das fand ich ein sehr, sehr gutes Wording für das ganze Thema. Dann, es wird nicht immer einfach sein. Also schwierige Phasen gehören dazu und nur mit deinem eigenen positiven Narrativ wirst du da durchkommen. Marketing und Sales wird niemals aufhören. Das ist kein Thema, woran man einen Haken dran machen kann. Und als letztes Thema irgendwo, versuch dabei ein guter Mensch zu sein, der sich weiterentwickelt und du wirst auch das Ganze Ganze anziehen. Robert, welche Learnings würdest du noch ergänzen?
Ich habe hier so ein Zitat, keine Ahnung, wie ich auf YouTube da drauf gestolpert bin, jedenfalls ein Riesenhype in Amerika, gibt so ein, ja, ich würde ihn nicht Cowboy nennen, ne, hat irgendwie so eine Pferdeschule, ich weiß nicht, es muss eine Unterkategorie von irgendwie Cowboy sein.
Wo du bei YouTube landest.
Wirklich, wo ich da gelandet bin, ne. Aber in kürzester Zeit auf irgendwie 1 Million Abonnenten gewachsen und irgendwie ein entspannter Typ, der aussieht wie ein Cowboy, vor der Kamera, ohne Cuts, eine Zigarre raucht und so Lebensweisheiten teilt, so gefühlt, was man sich von seinem Vater gewünscht hätte, ne. Und er hat immer wieder sozusagen betont, und deshalb habe ich das hier auch, don't do more, do less, but better. Na, und ich glaube, jeder hat es gehört. Aber ich habe das Gefühl, auch in den letzten 12 Monaten habe ich immer mehr eingedampft, was ich eigentlich tue, was wir als Team, glaube ich, auch tun, und sind in den Sachen einfach, in Anführungszeichen, nur besser geworden. Wenn ich mir jetzt nur ein YouTube-Video von vor einem Jahr angucke, Thumbnail, Inhalt etc. ist da ein Quantensprung. Wenn ich mir heute Content nochmal angucke auf LinkedIn von heute, von vor einem Jahr, Quantensprung, ja. LinkedIn-Profil will ich gar nicht sehen, wie das vor einem Jahr bei mir aussah, ne. Dann die Workshops, die Trainings, und ich glaube, man muss so seine Winning Formula finden, was am Ende auch zu Kunden führt. Aber sobald man die gefunden hat, kann man so ein bisschen durchatmen und sagen, jetzt mache ich die Sachen einfach nur noch verdammt gut. Und ich habe das Gefühl, viele Leute sind so, oh Gott, jetzt muss ich, ja, gerade ein Gespräch gehabt, ja, ich will jetzt euren Funnel haben, dann brauche ich ein CRM-System, einen YouTube-Kanal, Instagram, aber macht ihr eigentlich auch TikTok? Und ich so, wow, völlig falscher Ansatz, ne? Wir machen LinkedIn und wir machen einen Workshop mit dir. Nichts mehr, ne? Und das führt auch zu den Leuten, die du haben willst, mehr brauchst du nicht machen. Aber ich glaube, die Leute können sich das gar nicht vorstellen, weil die sind so, oh, ich muss ja doch irgendwie alles machen, sagen die Leute, ne? Und ich glaube, das ist ganz cool, das auch unseren Kunden beizubringen, weniger ist mehr, ne?
Weniger ist mehr. Ich würde sagen, damit beenden wir auch die Folge, Robert. Danke für deine Zeit.
Vielen Dank
danke
dir.
Für das Update nach einem Jahr. Ich bin gespannt, wo wir in einem Jahr stehen und was wir dann für Weisheiten und Learnings teilen. Ich bin mal gespannt, ob es auch eigentlich wieder die Basics sind, bloß nochmal ein Level irgendwie höher. Das kann ich mir eigentlich auch gut vorstellen.
Da bin ich auch gespannt, ey. Das machen wir jetzt ein Jahresupdate. Ja. Was ist das? 2025 dann, ne? Ja, let's go.
Wow, ey, 2025, Robert, das macht mir ein bisschen Angst. Aber naja, crazy, mal schauen, wie wir dann aussehen. Ich finde, wir können unten mal, ich glaube, ich poste unten mal einen Screenshot rein von unserer Aufnahme vom letzten Jahr und von heute, wie wir dann uns verändert haben. Aber es wird auf jeden Fall nicht langweilig bei uns. Und auch, liebe Hörer, danke, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr auch Lust habt, mit dem Thema LinkedIn durchzustarten, dann findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes auch den Link zu unserem LinkedIn-Kurs. Bitte, wenn dir die Folge gefallen hat, lass eine 5-Sterne-Bewertung da bei Spotify. Klick auf Folgen, dass du keine Folge mehr verpasst. Und wenn du einen Themenwunsch hast oder ein Feedback an mich, dann schreib mir richtig gerne eine Nachricht. LinkedIn-Profil findest du sowohl von mir als auch von Robert auch in den Shownotes. Und dann hören wir uns in der nächsten Staffel wieder. Danke, danke, danke für deine Zeit.